SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Alfred Schmidt, guten Tag. Die Lage nach dem Abschuss russischer Drohnen über Polen bleibt angespannt an der Ostgrenze der NATO, denn jetzt beginnt ein russisch-belarussisches Militärmanöver dort. Das war zwar lange angekündigt, aber es bekommt jetzt eine neue Art von Aufmerksamkeit. Frank Eichmann berichtet über das Manöver mit dem russischen Namen Sapad, was so viel heißt wie Westen.
Das Militärmanöver Sapad 25 hat begonnen, meldete am frühen Morgen das russische Verteidigungsministerium. Kurz danach veröffentlichte es erste Bilder von Kampfpanzern, Hubschraubern, Bombern, Kriegsschiffen und U-Booten. Offizielles Ziel der fünftägigen russisch-belarussischen Übung, kurz vor der Grenze zur NATO, das Zurückschlagen einer Aggression. Dabei soll auch der Einsatz von Raketen geprobt werden, die Atomsprengköpfe tragen können. Sapad 25 findet überwiegend in Belarus statt, parallel aber auch in Russland, in der Ost- und in der Barentssee. Der belarussische Machthaber Lukaschenko erklärte vor dem Manöver, die Zahl der Soldaten in seinem Land sei auf 13.000 deutlich reduziert worden. Westliche Experten vermuten tatsächlich weit mehr Teilnehmer. Die Übungsplätze wurden Richtung Osten verlegt, so der Verteidigungsminister von Belarus, um Spannungen mit den angrenzenden NATO-Staaten abzubauen. Erst in der Nacht zum Mittwoch waren russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Polen und Litauen haben ihre Grenzen und den Luftraum während des Militärmanövers Richtung Osten abgeschottet.
Nachdem der Bundestag gestern Vormittag die Immunität des AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah aufgehoben hat, hat er nun Stunden später auch die Immunität des AfD-Bundesvorstands Stefan Brandner aufgehoben. Bianca Schwarz berichtet aus dem Hauptstadtstudio.
Stefan Brandner hat in der Vergangenheit mehrfach eine Journalistin des Nachrichtenmagazins Spiegel unter anderem als Faschistin bezeichnet und eine großzügige Belohnung versprochen, wenn andere ihm das nachmachen würden. Daraufhin erstattete die Journalistin Strafanzeige. Obwohl ihm das gerichtlich verboten wurde, hat Brandner die Journalistin weiter beleidigt bzw. entsprechende Posts in den sozialen Medien nicht ordnungsgemäß gelöscht. Deswegen hatte das Landgericht Berlin II bereits mehrere Ordnungsgelder in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro gegen ihn verhängt. Brandner ist Mitglied des AfD-Bundesvorstands und sitzt für die Partei im Bundestag. Gegen einen deutschen Bundestagsabgeordneten darf nur mit Genehmigung des Parlaments ermittelt werden. Deswegen musste zuerst Brandners Immunität aufgehoben werden. Die AfD-Fraktion habe sich bei der Abstimmung enthalten, teilte der Bundestag mit. Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt gegen Brandner. Sie hatte die Aufhebung der Immunität beantragt. Nur Stunden zuvor war am Donnerstag auch die Immunität des AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah aufgehoben und seine Wohn- und Büroräume in Dresden, Berlin und Brüssel durchsucht worden. Krah werden Bestechlichkeit und Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen vorgeworfen.
500 Milliarden Euro neue Schulden nimmt der Bund auf, um die Infrastruktur in Deutschland voranzubringen. 100 Milliarden davon sind für Länder und Kommunen vorgesehen. Wie die verteilt werden und welche Vorgaben es dafür gibt, darüber hat der Bundestag am Vormittag in erster Lesung beraten. Hans-Joachim Viehweger.
Eine große Chance sieht Bundesfinanzminister Lars Klingbeil in dem 100-Milliarden-Paket für Länder und Kommunen. Die Mittel dienten dafür, den Alltag der Menschen zu verbessern und einen wichtigen Impuls für die Wirtschaft zu liefern. Wörtlich sagte der SPD-Politiker, wir räumen einen Investitionsstau beiseite, der jahrelang Kinder, Vereine und Ehrenamtliche buchstäblich ausgebremst hat. Sowohl Klingbeil als auch Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg appellierten an die Länder, einen wesentlichen Anteil an dem 100-Milliarden-Paket den Kommunen zur Verfügung zu stellen. In Städten und Gemeinden sei der Bedarf an Investitionen am höchsten. Für die Grünen beklagte der Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer, dass die Mittel vom Bund weitgehend ohne Auflagen an die Länder weitergereicht würden. Die Aufnahme neuer Schulden lasse sich aber nur dann rechtfertigen, wenn eine klimafreundliche und zukunftsfähige Infrastruktur entstehe. Nach Ansicht der AfD drohen die zusätzlichen Milliarden weitgehend zu verpuffen. Es würden nicht mehr, sondern teurere Brücken gebaut, so der Abgeordnete Michael Espendiller. Für die Linke wiederum forderte deren Finanzpolitiker Christian Görke, den Ländern höhere Einnahmen durch die Einführung einer Vermögensteuer zu ermöglichen.
Die Preisträger des Deutschen Umweltpreises stehen fest. Es sind in diesem Jahr die Geschäftsführer eines Stahlverzinkungsunternehmens aus Gelsenkirchen und eine Schweizer Klimaforscherin. Der Preis wird von der Deutschen Stiftung Umwelt vergeben und zählt zu den höchstdotierten in Europa. Sabine Schützer aus der SWR Umweltredaktion.
Sie seien inspirierende Vorbilder für Rohstoff- und Energieeffizienz, würdigt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt die beiden Geschäftsführer des Stahlverzinkungsunternehmens Zink. Sie zeigen, dass Nachhaltigkeit und zirkuläres Wirtschaften auch in ressourcenintensiven Branchen möglich sei. Lars Baumgürtel und Birgit Bendiek teilen sich den mit 500.000 Euro dotierten Umweltpreis mit Sonja Seneviratne. Denn der weltweit anerkannten Klimaforscherin sei es zu verdanken, dass globale Klimamodelle den Einfluss von Bodenfeuchte, Vegetation und Verdunstung auf das Klimasystem deutlicher als zuvor berücksichtigen. Der Deutsche Umweltpreis 2025 wird Ende Oktober in Chemnitz durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier überreicht werden.
Hier in SWR aktuell berichten wir immer wieder darüber, wie schwierig es ist, für deutsche Städte noch Bürgermeister zu finden oder auch Bürgermeisterinnen, was in Deutschland immer noch die Ausnahme ist. So zeigt es jetzt wieder eine aktuelle Studie der Uni Potsdam. In deutschen Städten ist demnach die überwiegende Mehrheit der Oberbürgermeisterposten mit Männern besetzt. Und auch beim Geld liefert die Studie Daten. Im Schnitt verdienen die Amtsinhaber 134.000 Euro im Jahr. SWR-Redakteurin Petra Thiele mit Einzelheiten.
90% oder 300 Städte haben demnach einen Oberbürgermeister und gerade mal 33 Städte eine Oberbürgermeisterin. Im Durchschnitt sind die Stadtspitzen 54 Jahre alt. Den mit 70 Jahren ältesten Oberbürgermeister hat die badische Stadt Bühl. Der jüngste regiert mit 33 Jahren in der bayerischen Stadt Memmingen. Die Mindestgehälter reichen von 92.000 bis 196.000 Euro pro Jahr und hängen auch von der Stadtgröße ab. Um mehr Frauen und Jüngere für das Amt zu begeistern, könnten auch Fachkräfte aus nicht-politischen Bereichen gefördert werden, schlägt die Potsdamer Forschungsleiterin Ramsami vor.
Fokus Südwest.
Die Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz fordern von der Politik, die Bedingungen für die Unternehmen des Außenhandels zu verbessern. Das Land sei entscheidend vom Export abhängig. Grundlage der Forderung ist eine Studie, die von den Kammern in Auftrag gegeben wurde. Michael Herr.
Zur Entwicklung des Außenhandels haben die IHKs eine Studie beim Münchner IFO-Institut in Auftrag gegeben. Demnach produzieren rheinland-pfälzische Industriebetriebe im Vergleich mit anderen Bundesländern weiterhin überdurchschnittlich viel für den Verkauf ins Ausland. Diese Exportüberschüsse sind zuletzt aber gesunken. Die Autorinnen und Autoren der Studie stellen fest, dass der Außenhandel von Rheinland-Pfalz im Vergleich mit anderen Bundesländern besonders störanfällig ist. Vor allen Dingen, weil die Exporte zum Großteil aus nur vier Branchen stammen, der Chemie- und Pharmabranche sowie dem Fahrzeug- und Maschinenbau.
In Baden-Württemberg hat die Landesregierung eine positive Bilanz des gestrigen Warmtages gezogen. Viele haben es gestern um 11 Uhr vormittags bemerkt. Handys rappelten, Sirenen heulten. Der zweite Donnerstag im September soll nun jedes Jahr zur Übung von Alarmsituationen dienen. In Stuttgart zeigte sich Innenminister Strobel zufrieden. Knut Bauer.
Ziel sei es gewesen, die Warnsysteme zu überprüfen und die Bevölkerung für den Ernstfall zu sensibilisieren. Mit dem Warntag sei es gelungen, das Thema ins Bewusstsein der Menschen zu rücken, sagte Innenminister Strobel. In diesen angespannten Zeiten müsse auch das Warnnetz auf allen Kanälen krisenfest werden. Um 11 Uhr wurden gestern in ganz Deutschland mit dem modularen Warnsystem MOVAS Meldungen ausgelöst und über Warn-Apps sowie Rundfunk- und Fernsehanstalten weitergegeben. In zahlreichen Städten und Gemeinden Baden-Württembergs heulten auch Sirenen. Die Bevölkerung kann ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen noch bis 18. September auf der Internetseite warntag-umfrage.de zurückmelden.
Am Sonntag ist es wieder soweit. Zum Tag des offenen Denkmals öffnen tausende Gebäude ihre Türen, die sonst für die Öffentlichkeit nicht immer zugänglich sind. Entlegene Türme, Teile von Stadtmauern und noch mehr gibt es zu entdecken, auch im Südwesten. Ketja Aknaten.
In Rheinland-Pfalz werden mehr als 300 historische Bauwerke, Kirchen oder Bodendenkmale zugänglich sein, die sonst für die Öffentlichkeit verschlossen sind. Geplant sind unter anderem stündliche Führungen am Römischen Theater in Mainz, diverse Veranstaltungen rund um die Festungsanlagen in Koblenz und in Kaiserslautern öffnen zahlreiche Kirchen sowie die Burg Hohenecken ihre Pforten. Auch der Moselkran in Trier kann im Rahmen des Festtags besucht werden. Die zentrale Eröffnungsfeier findet dieses Jahr im thüringischen Gera statt, nachdem 2024 Speyer offizieller Denkmalstadt war.
Und dann war da noch
ein 22-Jähriger, der sich nach der Einreise aus Belgien eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat. Und, fast wie im Film, das Auto stellte sich als gestohlen heraus. Das Ganze passierte aber nicht im Scheinwerferlicht einer Filmkulisse, sondern auf nassglänzenden Straßen der Eifel. Ort des Geschehens, der Grenzübergang Steinebrück. Hier noch mehr Details von Martin Schmidt.
Schließlich fanden die Polizisten das Auto bei Salmtal, wo der Mann es offenbar nach einem Unfall stehen gelassen hatte. Er selbst war aber weg. Die Polizei ging mit Helfern der umliegenden Feuerwehren auf die Suche. Doch weder sie noch ein Man-Trailer-Hund und Wärmebilddrohnen konnten den Mann aufspüren. Wie sich herausstellte, waren das Auto, ein Peugeot und das Kennzeichen gestohlen. Am Mittwochmorgen aber konnte die Polizei den Mann dann nach einem Zeugenhinweis bei Salmtal festnehmen. Er kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird jetzt wegen Autodiebstahl und Drogenbesitzes ermittelt.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.